herzlich willkommen in Dimis Yoga-Podcast. Mein Name ist Dimitra Bock, ich bin Yogalehrerin und Historikerin. Und in diesem Podcast geht es um Yoga-Mythologie, Yoga-Geschichte und Philosophie. Und ich freue mich so, so sehr, dass du heute wieder hier eingeschaltet hast und dich entschieden hast, diese Podcast-Folge zu hören. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel und ich würde mich sehr freuen über deine Bewertung und das Abonnieren von diesem Podcast. Das motiviert mich dann immer sehr, es weiterzumachen. Es ist gerade 6 Uhr morgens und ich sitze hier in meinem kleinen Häuschen in Griechenland. Und wir haben eine Nachbarin, wir sind umgezogen, haben jetzt eine Nachbarin mit Hühnern und 3 Hähnen, die gerade die ganze Zeit krähen. Das heißt krähen, ne? Genau, weil jetzt die Sonne langsam aufgeht. Also wundere dich nicht, wenn du ab und zu im Hintergrund jetzt diese Hähne hörst. Genau. Genau das meinte ich. Ich weiß nicht, ob du das gerade gehört hast. In der heutigen Podcast-Folge geht es um die Geschichte der Chakren. Das ist eins der Themen, die euch am meisten interessiert hat, als ich meine Umfrage gemacht habe in meinen Insta-Stories. Und in der letzten Folge habe ich schon gesprochen über Tantra und habe gesprochen darüber, was überhaupt Tantra ist, über die Geschichte des Tantras, wie es entstanden ist und wie es sich entwickelt hat, über die Jahrhunderte und auch welche so seine Key-Konzepte sind. Und eins davon ist auch die Chakren und das Chakrasystem. Deshalb empfehle ich dir sehr, auch diese Podcast-Folge dir anzuhören. Entweder davor schon, also kannst du jetzt Pause machen und rübergehen, oder nach dieser Folge, weil dir werden sehr viele Sachen dann auch klarer werden, von dem ich jetzt in dieser Folge spreche. Denn die Chakren und das Chakrasystem sind innerhalb des Tantras geboren oder wurden dort entwickelt. Das ist eine tantrische Idee, würde ich sagen. Wir finden zwar schon, ich glaube, der allererste Hinweis auf irgendwas, was uns der heutigen Zeit uns erinnern würde an das Chakrasystem, finden wir in der Katha Upanishad, und zwar im Kapitel 6, Vers 1, wenn ich mich nicht irre. Und da wird beschrieben, wie aus dem Herzen, das Herzzentrum, unterschiedliche Energiekanäle starten und im ganzen Körper verlaufen. Das ist so ein allererstes Hinweis dazu, aber danach wird es nicht weiter besprochen. Und auch bei Patanjali, in Patanjalis Yoga Sutren, finden wir auch, dass Patanjali auch schon diese Idee hatte, dass während wir meditieren, wir uns auf bestimmte Körperregion fokussieren sollten, denn sie eine ganz bestimmte, uns dabei vor allem unterstützen, unser Geist zu beruhigen, ne? Denn das höchste Ziel von Patanjali ist Yoga Citta Vritti Nirodha, also die Gedankenwellen zu beruhigen. Das ist Yoga, ne? Wenn wir in diese komplette Stille gehen. Und er empfiehlt zum Beispiel während der Meditation, uns auf unserer Nasenspitze zu konzentrieren oder auf unseren Bauchnabel. Also benennt bereits bestimmte Körperpunkte, die sehr wichtig sind, auch für unsere Meditationspraxis und unsere Konzentration. Was jetzt aber komplett neu ist oder was der Tantra jetzt mit sich bringt, diese Revolution oder Erneuerung, ist, dass der Tantra sagt, dass der Körper ist unglaublich wichtig. Ne? Wir haben uns angeschaut, die früheren Traditionen, wie zum Beispiel auch die Yoga-Philosophie von Patanjali, dass das eher körperverneinende Traditionen sind und auch die ganzen Asketen, die auch Praktiken und Tapas entwickelt haben, um den Körper zu verneinen und so sich zu befreien von diesem Körper und zur Erleuchtung zu gelangen. Und der Tantra, das haben wir in der letzten Podcast-Folge uns angeschaut, hat das umgedreht und gesagt, nein, unser Körper ist unglaublich wichtig, wir benötigen ihn als Tool, um überhaupt zur Erleuchtung zu gelangen. Denn nur wir als Menschen in Form eines Menschen mit diesem Körper haben wir auch überhaupt die Möglichkeit, zur Erleuchtung zu gelangen. Und deshalb sollten wir auch diesen wunderschönen Körper und dieses Tool auch richtig nutzen für unseren Weg zur Erleuchtung. Für die Tantrikas, also im Tantra, ist der Körper, der Tempel, wird angesehen als Tempel, als einen heiligen Ort, in dem sogar Gottheiten leben. Sie haben sogar Gottheit platziert im Körper oder auch wichtige spirituelle Orte, die es in Indien zum Beispiel gibt, auch Pilgerorte oder die wichtig sind für die Tantrikas, die werden auch im Körper platziert. Und somit wird der Körper wie ein Tempel angesehen, in dem es auch weitere Tempel und heilige Orte gibt und gleichzeitig auch bewohnt wird von ganz vielen unterschiedlichen Gottheiten. Und somit wird der Körper halt zum unglaublich wichtigen Ort und Instrument innerhalb von den unterschiedlichen tantrischen Traditionen. Und somit haben die Tantriker sich auch mehr und mehr befasst mit dem Körper und sich angeschaut auch, wie sich diese Energien im Körper verteilen und wo auch man diese wichtigen Punkte im Körper findet. Sie haben nämlich gesagt, dass im Körper gibt es bestimmte Punkte, die, wenn ich mich richtig erinnere, Adhara nennen. Und das sind die Punkte, wo wir, also der christliche Begriff Seele finden, ne? Wo würden wir die Seele in unserem Körper platzieren? Das war die Idee. In diesen Traditionen gibt es dieses Konzept der Seele nicht. Deshalb benutze ich nicht so gerne dieses Wort. Es ist eher der Atman oder der Purusha. Und wo wird der im Körper platziert? Ne? Und es gibt unterschiedliche Stellen. Sie nennen auch unterschiedliche Stellen im Körper, wie zum Beispiel den großen Zeh oder den Bauchnabel oder den Gaumen oder die Nasenspitze, Herzraum und so weiter. Wenn wir jetzt, und wenn du die letzte Podcast-Folge gehört hast, die Tantriker nennen sich selbst als Folger der Mantra-Marga. Also das geht des Weges des Mantras. Also die Mantren sind unglaublich wichtig in dieser tantrischen Tradition, denn Wort und Sound verkörpern eine Gottheit oder zeigen eine Gottheit. Ne? Ein Mantra von einer Gottheit wird zu dieser Gottheit selbst. Und wie wird dann diese Energie von diesem Mantra innerhalb vom Körper verteilt? Und da sagen die Tantriker, das ist der Prana, diese Lebensenergie, der Atem. Mit unserem Atem werden die Mantren in unserem ganzen Körper verteilt. Über was? Über Nadis. Das sind bestimmte Energiekanäle, die in unserem ganzen Körper verteilt. Diese Mantren-Energie, die entweder laut oder innerlich gechantet werden, dann verteilt werden. Okay, und wir haben ganz viele unterschiedliche Texte, die benennen auch unterschiedliche Zahlen von Nadis, von Energiebahnen. Und einige sagen, es sind 3000, einige sagen, es sind 350.000, und wir haben einen Text, der unglaublich wichtig wird, auch für uns bis heute. Der ist aus dem 10. Jahrhundert nach Christi. Und bitte entschuldigt die Aussprache. Ne? Das ist Sartadrishatikatara. Genau, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist ein sehr, sehr früher tantrischer Text, wahrscheinlich so um das 10. Jahrhundert nach Christi, nach unserer Zeitrechnung. Und dort sehen wir zum ersten Mal diese Beschreibung von 72.000 Nadis, dass unser Körper besteht aus 72.000 dieser Energiebahn, in denen halt unser Prana, unsere Lebensenergie verteilt wird, aber auch die Energie von den Mantren und auch von Jiva und auch anderen körperlichen Fluids, die durch unseren Körper hindurch fließen. Und dieses 72.000 Nadis ist bis heute geblieben, so habe ich das gelernt in meiner Yogalehrerausbildung, dass unser Körper von 72.000 Nadis besteht. Und das finden wir zum ersten Mal in diesem Text. Davon werden meistens nur 10 ungefähr benannt, also wir kennen nur 10 ungefähr auch deren Namen, und 3 sind die sehr, sehr wichtigen. Und die lernen wir auch in unserer Yogalehrerausbildung, und die hast du bestimmt auch schon mal gehört in einem der Yogastunden, in dem du warst. Denn es ist einmal Sushumna Nadi, das ist sozusagen die Autobahn, das allerwichtigste, die allergrößte Energiebahn in unserem Körper. Und sie verläuft durch unsere Wirbelsäule hindurch, von unserem Steißbein bis unser Kopfkrone. Und dann haben wir Ida und Pingala, die 2 Nadis, die links und rechts von Sushumna Nadi verlaufen. Und zwar verlaufen sie nicht so gerade parallel, sondern die kreuzen sich immer übereinander. Also sie verlaufen so wie eine Schlange, die sich so umwickelt von Sushumna Nadi. Und bei jedem Punkt, wo Ida und Pingala und Sushumna Nadi sich kreuzen, da ist so ein Knotenpunkt. Und da entsteht ein Energiezentrum, so ein Knoten, Energieknoten, der unglaublich wichtig ist, der unglaublich viel Kraft und stark ist. Und diese Energiezentren, wo jedes Mal, wo sich ein Nadi kreuzt, die werden genannt als Chakren. Und Chakra bedeutet ein Rad. Das ist wie ein Rad, wie ein Energierad. Man kann sich das vorstellen, ne? Wie so ein Energierad, was sich auch dreht. Das ist ein Energiezentrum. Das ist ein Chakra. Heutzutage, wahrscheinlich, wenn du dich schon mal mit den Chakren beschäftigt hast oder schon mal eine Yogastunde besucht hast, Aber auch ich in meiner Yogalehrerausbildung habe das so gelernt, dass wir ganz viele Chakren in unserem Körper haben, weil wenn wir 72.000 Nadis, und stell dir vor, die kreuzen sich ständig in deinem Körper, also entstehen unglaublich viele Chakren. Aber die wichtigsten sind, wie gesagt, die, die an unserer Wirbelsäule entlang laufen und wo Ida und Pingala und Shushumna sich kreuzen. Und wir dann dieses 7-Chakren-System dann haben, was auch heute im Westen das bekannteste ist, was startet mit dem Muladhara-Chakra ganz unten, unser Wurzelchakra. Und da haben wir auch schon, ne, dieses Wort Mula und Adhara. Adhara ist dieser Ort, wo wir die Seele wiederfinden, ne? Und Mula ist die Wurzel. Und dann, wenn du dich damit auskennst, ne, weiter oben, so im Bereich der Genitalien, unterhalb des Bauchnabels, da ist es das Sakralchakra, und dann haben wir das Solarplexus-Chakra, ne, Manipura-Chakra, im oberen Bauch, so um den Bauchnabel herum oder etwas weiter oben platziert, Herzchakra, Halschakra, drittes Auge und unser Kronenchakra, ne? Das ist dieses System, was wir hier im Westen besser kennen, und wir geben da auch meistens auch eine Farbe, ne? Und das ist diese Regenbogenfarben. Das hast du bestimmt schon mal gesehen, ne? Mit dem Muladhara-Chakra, das Wurzelchakra hat so eine schöne rote Farbe und dann orange und gelb, und Herzchakra hat grün und das Hals blau und dann lila und so eine ganz helllila oder weiße strahlende Farbe, dann das Kronchakra. Das finden wir in den alten mittelalterlichen Texten der Tantra-Tradition nicht. Das sind eher Gedanken, Ideen, die durch die New Thought entstanden sind und in der New Age entstanden sind, also erst viel, viel später im Westen. New Age, New Thought, das sind Ideen, die hier im Westen entstanden sind durch Ideen, die aus dem Osten und Westen zusammen gemixt wurden. Ich glaube, ich werde auch irgendwann mal, wenn ich es schaffe, eine Podcast-Folge auch dazu aufnehmen. Was ist eigentlich New Age? Was ist eigentlich New Thought? Wie ist das entstanden? Wie sind diese Konzepte überhaupt entstanden? Und also das ist erst viel, viel später hier im Westen entstanden. Okay, diese Idee von diesen Regenbogenfarben, auch diese Ideen von, dass man auch so psychologische, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig sage, also psychologische Fragen stellt, ne, wenn man sagt, und psychologische auch Konzepte verbindet mit den Chakren, wie zum Beispiel Urvertrauen mit den Wurzelchakra, Selbstbewusstsein mit den Solarplexus-Chakra und so weiter. Das ist alles Ideen, die erst viel, viel später hier im Westen entstanden sind. Und auch die Idee von, dass wir zum Beispiel Kristalle oder ätherische Öle nutzen können, um unsere Chakren in Balance zu bringen, auch eher eine Idee aus New Thought, New Age gekommen ist. Okay, wir finden das in den alten Texten, in den mittelalterlichen Texten vom Tantra nicht. Dort gibt es nicht diese Idee von, ich muss meine Chakren in Balance bringen oder ich habe ein schwaches Wurzelchakra, deshalb muss ich mich mehr darauf konzentrieren, nur rot tragen, rotes Essen, ätherische Öle nutzen, die erdend wirken, um das zu unterstützen. All diese Ideen und Konzepte finden wir hier noch nicht. Es entsteht, wie gesagt, viel, viel später aus einer Mischung aus westlicher Tradition, aus Psychologie und aus den Traditionen aus dem Osten. Was ich hier in diesem Podcast dir mitgeben möchte, ist eher so, okay, was steht eigentlich in den Originaltexten in Indien? Und woher stammt das alles? Woher kommt das? Weil ich unterrichte auch unglaublich gerne Themen, die basieren auf unsere Chakren. Ich arbeite auch unglaublich gerne mit meinen Chakren und nutze auch ätherische Öle, wie du weißt, unglaublich gerne. Ich habe auch einen Kurs, der heißt Yoga ist der Chakra-Kurs, Yoga and Oils-Kurs, wo ich 7 Stunden gegeben habe und zu jeder Stunde auch ein bestimmtes Fokus auf 1 der 7 Chakren mit einem ätherischen Öl, weil ich selbst bei mir gespürt habe, wie unglaublich gut es mir getan hat. Und es ist nicht nur ich, auch viele meiner Schüler haben mir dieses Feedback gegeben, dass sich diese Auseinandersetzung mit den Chakren unglaublich viel bei mir selbst auch sich getan hat. Also deshalb möchte ich das nicht jetzt als schlechter oder so darstellen. Ich finde, es ist ein unglaublich tolles Konzept. Ich arbeite unglaublich gerne damit. Und auch meine Schüler haben schon unglaublich tolle Resultate damit bewirkt. Übrigens, kleine Werbung, es gibt diesen Chakra Yoga and Oils Kurs auch als On-Demand-Kurs zu bewerben. Ich werde dir nochmal den Link unten in meinen Shownotes packen. Dann schicke ich dir auch 7 kleine Tische Ölpröbchen zu jedem Chakra 1. Und du bekommst halt bestimmte Übungen, Mantren und so weiter. Wir machen ganz tolle Meditation. Und du tauchst so auch tiefer in diese Welt der Chakren ein, wie wir das hier im Westen kennen. Okay? Und heute in dieser Podcast-Folge möchte ich dir mehr zeigen, okay, wo fing es alles an? Und wie haben die Menschen damals die Chakren wahrgenommen? Okay, also sind diese Energiezentren oder diese bestimmte Orte im Körper, die, wenn man sich die Texte auch genau anschaut, gar nicht unbedingt da sind, sondern es geht mehr darum, im Tantra hat auch eine unglaublich wichtige Rolle gespielt in dieser Tradition, die Visualisierungsmeditation. Also es geht eher darum, sich diese Zentren oder sich auch wieder zu fokussieren auf diese bestimmten Körperteile und sich dort bestimmte Energiezentren zu visualisieren und dort dann in diesen Zentren sich zum Beispiel eine Lotusblüte vorzustellen und dort auch eine Gottheit zu platzieren. Denn, wie gesagt, der Körper wird dann zum Tempel der Gottheiten. Und an bestimmten Körperorte werden dann platziert durch diese Visualisierungsmeditation halt die Häuser, die kleinen Tempel der jeweiligen Gottheit, sodass wir der jeweiligen Gottheit ein Zuhause bringen, in der sie wohnen kann. Das ist so ein Konzept. Es gibt unglaublich viele Konzepte und unterschiedliche Chakrasysteme in den unterschiedlichen tantrischen Texten, die wir vor uns finden. Also ich habe hier zum Beispiel eins gefunden aus der Shaiva Siddhanta. Dort finden wir zum Beispiel ein 5-Chakra-System. Und dort starten wir nicht mit dem Wurzelchakra, sondern das erste Chakra ist das Herzchakra. Und dort wird zum Beispiel dann Gott Brahma platziert. Und das 2. Chakra befindet sich im Hals und dort wird Vishnu, die Gottheit Vishnu, platziert. Das 3. Chakra befindet sich im Gaumen. Dort wird Rudra platziert. Dann haben wir auch das, was wir kennen, ne? Zwischen unseren Augenbrauen. Da wird Ishvara platziert. Und dann auf unsere Nasenspitze oder auf unsere Kopfkrone oder sogar 12 Finger über unsere Kopfkrone, da wird Sadashiva platziert. Wir haben auch, ich habe auch ein weiteres System gefunden, zum Beispiel in der Yogini Dratyaya aus dem 11. Jahrhundert nach Christi. Dort finden wir zum Beispiel 9 Chakren. Und das System, was so am nächsten ist zu dem, was wir hier kennen im Westen mit den 7 Chakren, das stammt aus der Gopikama Tata Tantra aus dem 10. bis 11. Jahrhundert nach Christi. Und da sehen wir den allerersten Beweis für ein 6-Chakren-System. Und da finden wir Adhara Chakra im Anus, die Svadhisthana Chakra, so etwas über unsere Genitalorgane. Dann haben wir das Manipura Chakra am Nabel, das Anahata Chakra im Herzen und das Vishuddhi Chakra im Hals, wo auch die 4 wichtigsten heiligen Orte platziert werden nach dieser Tradition. Und dann haben wir auch das Ajna-Chakra zwischen den Augenbrauen, ne, wo auch dieses Energiezentrum des Empowerments sitzen soll. Genau, und das, finde ich, ist das System, was so am nächsten ist zu dem, was wir auch heute kennen hier im Westen. Mit dem Chakrasystem, also wie gesagt, so eine kleine Zusammenfassung, es gibt unglaublich viele unterschiedliche Chakrasysteme mit unterschiedlichen auch Anzahlen an Chakren. Einige beginnen wie wir es kennen, mit dem Wurzelchakra, andere erst im Herzen oder nur im Bauchnabel. Also wir haben unterschiedliche, finden unterschiedliche Systeme vor, genauso wie mit allem anderen es auch geht. Ich weiß nicht, wenn du dir auch frühere Podcast-Folgen von mir angehört hast. Es gibt nicht nur ein Yoga, es gibt ganz viele. Es gibt nicht nur ein Tantra, es gibt ganz viele. Es gibt nicht nur ein Chakrasystem, es gibt unglaublich viele. Und es geht nicht darum, das ist auch sehr wichtig nochmal zu erwähnen, hier in dieser tantrischen Tradition, in dem es über Chakren gesprochen wird, geht es nicht darum, dass irgendetwas in Disbalance ist oder du irgendetwas wieder heilen musst oder wieder zurechtbringen musst oder so weiter und so weiter, sondern es geht eher darum, sich auf diese Punkte zu konzentrieren und diese Punkte zu nutzen, um den eigenen Körper auch zu nutzen, um mit diesen Gottheiten in Verbindung zu kommen. Und das höchste Ziel ist natürlich die Befreiung. Und wie tue ich das? Diese Texte beschreiben sehr oft, oder ich lese es immer auf Englisch, ne, die sagen Piercing. Piercing, die Chakren. Es geht darum, sie wirklich zu fixieren, diese Energiepunkte zu fixieren, entweder mit unserer Konzentration, mit der Visualisierung und unsere ganze Aufmerksamkeit auf diesen Energiezentrum zu bringen oder durch Mantren und den Nutz von Mantren und bestimmten Sounds, bestimmten Geräuschen. Und so gibt es auch diese Bija-Mantren, ne? Das sind diese, Bija ist der Samen, also Samen-Mantren. Die nutzen wir auch zum Beispiel während meiner Chakra-Yoga- und Oils-Kurs, um bestimmte Schwingungen, Energie dort zu fixieren. Es geht ums Fixieren. Genau. Und dann sehen wir auch in diesen tantrischen Texten auch das erste Mal wird hier besprochen, vor allem, also ich habe einen Text gefunden, dass in der Sardhatrishatikara Tantra. Und dort wurde so im 7., 8. Jahrhundert wird das erste Mal der Begriff Kundalini genutzt. Bestimmt hast du Kundalini auch schon mal gehört. Und Kundalini-Energie, das wird auch sehr oft erwähnt in Yoga-Stunden oder im yogischen Kontext. Auch hier im Westen wird es oft gezeigt als zu einem, wie so eine Schlange, die schläft in unserem Wurzelchakra und die erweckt werden möchte durch bestimmte yogische Praktiken, Pranayama, Meditation und so weiter. Und die dann diese schlafende Energie in unserem Wurzelchakra dann langsam wandert durch die ganzen Chakren hindurch bis zu unserer Kopfkrone. Und wenn das geschieht, dann gelangen wir zur Erleuchtung. Denn diese Kundalini-Energie wird oft mit dieser Shakti-Energie, der weiblichen, femininen Energie, in Verbindung gebracht. Und dann auf unserer Kopfkrone sitzt dann Shiva. Und es geht darum, dass Shiva und Shakti wieder eins werden. Und wieder diese Zusammenbringung von Shiva und Shakti. Aber mehr werde ich über diese Kundalini-Energie sprechen, auch in einem unseren Satsangs. Also ich gebe jetzt im Jahr 2024 jeden Monat ein Satsang, immer am zweiten Samstag des Monats. Ich glaube, es ist gegen Ende des Jahres, bin mir nicht mehr sicher, ich habe es nicht im Kopf. Ich glaube, im November oder so geht es dann um die Kundalini-Energie, um die Shakti-Energie. Ich werde den Link auch nochmal verlinken hier in der Description Box. Da kannst du dir das anschauen, auch alle Termine anschauen. Der nächste Termin ist nächsten Samstag am 10. Februar und da sprechen wir über die vier Lebensziele des Menschen nach der Yoga-Philosophie, die uns ein bisschen so einen Leitfaden geben für ein glückliches Leben, glückliches, zufriedenes Leben. Genau. Also die Kundalini-Energie wird hier auch in diesem ersten Text, wo wir sie finden, sitzt sie gar nicht im Wurzelchakra, so wie wir das kennen oder ich das auch gelernt habe in meiner Yoga-Lehrerausbildung, sondern eher im Herzen. Und das finde ich so schön, weil es wird beschrieben, sie ist wie so ein kleiner Samen in unserem Herzen. Und durch das Praktizieren von Mantren und Visualisation kann man sich das vorstellen, dass dieser Samen wie so ein Nektar dann sich aus dem Herzen heraus im ganzen Körper fließt und auch zum Kopf und zum ganzen Körper. Oft wird Kundalini auch in diesen Traditionen, der Tantra-Tradition und vor allem der Tantra Adhara aus dem 8. Jahrhundert auch beschrieben als ein Prozess der Sprache. Und auch, ich weiß nicht, vielleicht kennst du auch die Göttin Saraswati, wird oft als die Göttin des Wortes, der Sprache dargestellt und hier in dieser Tradition auch gleichgestellt mit Kundalini, mit dieser Kundalini-Energie, die auch uns überhaupt es ermöglicht, in uns aufsteigt und uns überhaupt ermöglicht, auch zu sprechen und zu artikulieren. Und deshalb haben auch unsere Wörter eine unglaubliche Power und Energie. Und wir müssten uns sehr bewusst sein, wie wir sie nutzen. Denn das ist auch eine Art von, wie sich diese Kundalini-Energie ausspricht in diesen Traditionen. Sie wird als die Shakti genannt, als Para, die Göttin Para. Aber sie wird auch gesehen als Prana und diese kraftvolle Energie, die nach oben steigt. Ne? Wir haben meistens dieses Bild von der Kundalini, die nach oben steigt. Aber es ist nicht immer so. Also ich habe auch gefunden innerhalb der Tantra-Tradition auch Texte, wo es beschrieben wird, dass die Kundalini eher nach unten fließt, vom Kopf nach unten. Und meistens wird sie auch nicht immer als Schlange, wie wir sie uns sie vorstellen, dargestellt, sondern wie auch gesagt, als kleiner Samen oder auch, das fand ich sehr, sehr schön, als ein Mond, der aufsteigt. Das fand ich auch ein wunderschönes Bild, die dann auch, ne, dieser Mond, der aufsteigt oder diese Energie, die fließt, dann auch durch die Chakren hindurch fließt und somit wir die Kundalini auch wie so eine Göttin auch uns vorstellen können, die dahinter steht und auch hinter der Sprache steht und auch hinter der Sanskrit-Sprache. Und somit haben wir auch diese Idee, dass Sanskrit eine heilige Sprache ist und so weiter. Genau. Und das Ziel von diesem Chakrensystem, von dieser Energiebahn, von der Kundalini, das ist immer Moksha, Erleuchtung. Sich befreien von diesem Kreis von Tod und Wiedergeburt. Genauso wie in allen anderen Traditionen, die wir uns bis jetzt angeschaut haben, auch ist. Genau, ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Ich könnte noch stundenlang über die Chakren sprechen. Es macht mir unglaublich viel Spaß, auch nachzuforschen und reinzuschauen in diesen alten Texten und zu sehen, okay, was steht da eigentlich? Und was haben wir heute draus gemacht? Wie nutzen wir jetzt die Chakren? Ich finde diesen Prozess unglaublich spannend und sehr bereichernd. Und falls du Fragen hast, melde dich gerne bei mir. Ich freue mich immer über euer Feedback und E-Mails, die ich von euch bekomme. Tausend Dank nochmal dafür. Wie gesagt, bewerte und teile gerne diese Podcast-Folge. Da hilfst du mir sehr und meine Arbeit. Und wenn du praktisch mit den Chakren arbeiten möchtest, so wie wir es jetzt machen hier im Westen, dann gerne buche meinen Yoga and Oils Kurs oder komm zu einem Satsang, sodass wir auch, ich euch auch sehe, ich hier immer alleine spreche in diesem Podcast und wir uns auch in Gemeinschaft austauschen über diese yogischen Themen und Philosophien. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich dich an einem Samstag in einem Satsang sehe. Genau, und ansonsten, bis ganz bald wieder. Mach's gut.